Hallo und herzlich willkommen hier beim Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen. Hier gibt es immer ausführliche Interviews und Gespräche, moderiert wird die Sendung heute von Peter und ich habe einen Gast hier im Studio der PH Freiburg. Zu Gast ist Berivan Ceber. Hallo Beri, sehr cool, dass du gekommen bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich kommen durfte. Genau.
Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, das sich mit der Flüchtlingskrise und der Refugee Law Clinic Freiburg beschäftigen wird, wollen wir zum Einstieg etwas Musik abspielen. Weiße Wand von Annenmay Kantereit. Flüchtlingskrise fühlt sich an wie Reichstagsbrand, singt Henning Mai und positioniert sich damit erstmals politisch. Da hören wir jetzt rein, passt ja gut zum Thema. Weiße Wand von Annenmay Kantereit. Das war Annenmay Kantereit mit Weiße Wand hier auf PH 88,4 bei der Sendung Freisprecher. 2015 begann das, was wir heute die Flüchtlingskrise nennen. Angela Merkel ließ im Sommer 2015 die an den Grenzen wartenden Geflüchteten ins Land. Der Zustrom an Geflüchteten begann schon 2010, denn seitdem sind die Zahlen der Asylsuchenden gestiegen. Der vorläufige Höhepunkt der Asylsuchenden wurde im Jahr 2016 erreicht. Dort stellten ca. 750.000 Menschen einen Asylantrag. Die Politik reagierte. Die Westbalkanroute, über die viele Menschen flüchteten, wurde geschlossen und es wurde ein Pakt mit der Türkei geschlossen, um die Anzahl der Flüchtlinge, die ins Land kommen, zu reduzieren. Offenbar gelingt das Vorhaben der Politik, denn 2018 war die Anzahl der Asylsuchenden um ein Vierfaches geringer als 2016. Um in Deutschland leben zu dürfen, müssen Geflüchtete einen Asylantrag stellen. Das Asylrecht ist allerdings kompliziert. Um denjenigen zu helfen, die Rechtsberatung brauchen, hat sich die Refugee Law Clinic im Sommer 2015 gegründet. Die Refugee Law Clinic ist ein gemeinnütziger Verein, der kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete anbietet und ist damit einer von vielen Vereinen in Deutschland, die diesen Service leisten. Ein Mitglied dieses Vereins ist Beri, die ja heute bei uns ist. Beri, wie kamst du zu dem Entschluss, dich bei der Refugee Law Clinic zu engagieren?
Ja, also das hat damit angefangen, dass ich, ich studiere Jura und es gibt natürlich viele Vereine an der Uni Freiburg, die Jurastudierenden die Möglichkeit gibt, das, was wir lernen, anzuwenden. Da gibt es auch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Pro Bono zum Beispiel, und solche Vereine habe ich mir angeschaut und bin dann auf die Refugee Law Clinic gestoßen und habe dann für mich auch aus politischen Gründen eben entschieden, dass es richtig ist, da mitzuhelfen. Genau.
Also es entspricht deiner persönlichen Überzeugung und es ist nicht nur ein Entschluss, dass man da noch praktisch was nebenbei machen kann.
Also es ist schon auch, dass ich praktisch was für mein Jurastudium machen kann, aber es entspricht mehr der politischen Überzeugung von mir, ja, dass ich das deswegen mache, genau. Also ich habe es damit verbunden, so rum.
Was ist das Ziel der Refugee Law Clinic Freiburg?
Das Ziel ist es natürlich, Geflüchteten, die Hilfe suchen, vor allem in Rechtsfragen, denen dann auch diese Hilfe bieten zu können. Sei es mit Bescheiden von Behörden, die sie nicht verstehen, weil es einfach nicht richtig, also das, weil es einfach zu komplex ausgedrückt ist. Das verstehen ja wir zum Teil nicht, wenn wir nicht Jura studieren würden oder irgendwie, ja, den Bezug dazu haben. Und genau.
Und damit, dass ihr jetzt rechtliche Beratung für Geflüchtete anbietet, schließt ihr eine Lücke im staatlichen System?
Ich finde auf jeden Fall, da nicht alle Geflüchtete Zugang zu Rechtsberatung haben, vor allem nicht zur kostenlosen Rechtsberatung, da ja vielen Geflüchteten fehlen die Mittel, Anwälte sind schlichtweg zu teuer und nicht viele Geflüchtete wohnen in Großstädten, in denen es Universitäten gibt, ergo Jurastudenten und Rechtsberatungen. Deswegen finde ich, dass wir auf jeden Fall eine Lücke schließen, ja.
Wie viele Mitglieder hat der Verein?
Unser Verein besteht aus aktiven, passiven Mitgliedern und Fördermitgliedern. Wir zählen derzeit 180 Mitglieder, Studierende und ich glaube 3 Fördermitglieder. Genau. Wir freuen uns über jedes Fördermitglied.
Um Rechtsberatung anzubieten, braucht es ja juristische Erfahrung. Wie erlernt man die bei euch?
Die Ausbildung beginnt mit der Vorlesung, die im Sommersemester startet. Das ist dann eine Vorlesung, die wöchentlich stattfindet. Begleitend dazu gibt es Übungen, die von Richtern und Anwälten gehalten werden. Und am Ende des Sommersemesters kann man dann auch eine Klausur zu der Vorlesung schreiben. Und genau, damit hat man dann die Möglichkeit, Geflüchtete zu beraten.
Und hast du dieses Ausbildungsprogramm abgeschlossen?
Ja, 2016 im Sommer.
Und wie steht es dann ums Asylrecht im Verlauf des Jurastudiums? Kommt das im regulären Studium überhaupt vor?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn du dich nicht dafür begeisterst und dir die Zeit freiwillig dafür nimmst, dann kommt es nicht vor.
Würdest du sagen, das ist dann auch ein Problem innerhalb des Rechtssystems, dass die Jurastudenten gar nicht von offizieller Seite dazu befähigt sind, Asylrecht zu lernen?
Ja, also natürlich werden Jurastudierende im Staatsexamen Verwaltungsrecht, das ist natürlich essentiell, also nur damit jetzt nicht, dass ich nichts Falsches sage, aber Asylrecht an sich, ja, ich denke, jeder Jurastudierende, der das Staatsexamen ablegt, der ist fähig, mit dem Gesetz umzugehen und der wird schon auch das Asylrecht auslegen können. Aber ich finde, ja, es ist eigentlich nicht cool, dass das so ist, ja.
Du hast ja gesagt, du hast das Ausbildungsprogramm abgeschlossen. Mhm. Wird man bei diesem Ausbildungsprogramm auch psychologisch geschult?
Im Sommersemester 2016 war das nicht so psychologisch. Da musste man schon die gewisse Empathie selber mitnehmen. So ist es auch jetzt in der Beratung. Aber eigentlich sind die Berater auch, ja, wenn man mit dem Thema umgeht und weiß, wohin man geht und was man da zu tun hat, da kommt niemand, der psychologisch irgendwie nicht damit umgehen könnte, glaube ich.
Ihr seid ein Verein, der von Studenten geführt wird. Wie viel Kooperation mit ausgebildeten Anwälten gibt es?
Also wir haben die Supervision einmal im Monat. Da haben wir 4 Anwälte derzeit, die mit uns abwechselnd monatlich alle Beratungen nochmal durchgehen, gucken, was für Probleme aufgekommen sind und mit uns nochmal die Fälle durchgehen. Und das sind auch 4 Freiburger Anwälte. Und dann gibt es noch Richter und Anwälte, die nicht aus Freiburg sind, die dann während des Ausbildungsprogramms nach Freiburg kommen zu den Veranstaltungen. Aber da habe ich gerade nicht im Kopf, wie viele das sind. Aber ich würde sagen, so circa 10. Wir freuen uns natürlich über jeden Anwalt, der noch Lust drauf hat.
Vielleicht hören ja auch Anwälte zu.
Man weiß es nicht.
Und wie ist da die Resonanz der ausgebildeten Anwälte? Was sagen die zu eurem Verein?
Ja, also die finden es natürlich mega cool, weil das ist eben, wir machen das ehrenamtlich, wir machen das in unserer Freizeit und Anwälte in Freiburg, allgemein in Deutschland, ich glaube sogar bis Österreich, sind ausgelastet, überlastet im Thema Asylrecht. Es gibt viel zu wenig Anwälte, auch Geflüchtete, die zu Anwälten gehen, werden zum Teil nicht, das Mandat wird nicht übernommen, weil sie einfach keine Zeit haben. Und deswegen sind wir wichtig für Anwälte, weil wir halt auch Fälle übernehmen können, die nicht zu schwer und komplex sind und deswegen erleichtern wir auch den Anwälten sozusagen vieles, ja.
Wie ist die Resonanz ganz allgemein? Was sagen Medien, was sagen Politik oder Bürger, wenn sie was sagen zu euch?
Ja, also natürlich ist es zum Beispiel, Freiburger sind sehr offene Menschen und jeder findet es mega cool und meint so, okay, cool, kann ich mithelfen, im Endeffekt machen dann doch nicht so viele mit und es ist immer nur so, okay, ganz toll, aber macht ihr das, wir machen es nicht. Die Politik, ja, ich glaube, seitens Politik wird ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete relativ gut aufgenommen, aber trotzdem nicht. Also die Anerkennung, finde ich, spürt man dann doch nicht von der Politik. Also, finde ich.
Ja. Gut, jetzt haben wir ja schon mal einiges zum Verein gehört und was ihr so macht und wie die Ausbildung abläuft. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Musik. Okay Kid mit Gute Menschen. Ich sehe nur gute Menschen. Ich bin im Gespräch mit Berivan Ceva. Sie ist Mitglied bei der Refugee Law Clinic Freiburg, ein Verein, der kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete anbietet. Wir haben bisher erfahren, dass die Mitglieder des Vereins ein Ausbildungsprogramm absolvieren und wie die Resonanz der Außenstehenden zu diesem Verein ist. Beri, euer Verein engagiert sich für Geflüchtete. Wie viel politische Überzeugung steckt dahinter?
Also ich finde, jeder, der Mitglied in einer Rechtsberatung für Geflüchtete ist, der ist ja, der muss politisch engagiert sein, sonst macht man da nicht mit. Und der ist, man hat dann auch eine gewisse politische Überzeugung. Genau, deswegen finde ich schon, dass man da mit viel Herzblut dran geht dann, ja.
Und euer Verein hat sich ja auch beim WeTalk Freiburg beteiligt, wo ich als Reporterin da war. Und bei dem Kandidatengrillen zur Kommunalwahl. Und unterstützt euer Verein eine bestimmte Liste oder Partei oder seid ihr politisch unabhängig?
Nee, also wir äußern uns nicht zu politischen Ereignissen. Wir sind, wie gesagt, genau jeder, der Mitglied in einer Rechtsberatung für Geflüchtete ist, dessen politische Überzeugungen kann man sich ja ahnen. Aber wir als Verein sind wir politisch neutral, das klingt politisch desinteressiert. Wir sind nicht politisch desinteressiert. Wir geben keine Statements.
Also wenn es jetzt zum Beispiel Asylpaket 2 beschlossen wird oder so, dann habt ihr zwar persönlich Position zu den einzelnen Themen in der Asylpolitik, aber ihr gibt keine Statements dazu raus.
Genau. Also klar, intern wird immer gesprochen, aber wir, das Herz unserer Arbeit liegt bei der Beratung. Die Beratung ist juristisch, nicht politisch. Deswegen, genau, wir fokussieren uns auf die Rechtsberatung.
Kommen wir konkret zu euren Tätigkeiten. Wenn ihr kostenlose Rechtsberatung anbietet, worum geht es dann in den meisten Fällen?
Ja, also das ist eine große Bandbreite. Es gibt Fälle, da kommen junge Menschen, die arbeiten möchten, die Ausbildung anfangen möchten und dann fragen sie uns, wie können wir vorgehen, was können wir machen. Es gibt Menschen, die umziehen möchten aus Freiburg nach Freiburg, je nachdem. Das hat auch eine gewisse, ja, es ist schwer. Deswegen, genau, es gibt Menschen, die kommen wirklich mit zu uns einfach nur, weil sie einen Bescheid erhalten haben und nicht verstehen, was drinsteht, weil es einfach zu komplex ausgedrückt ist. Es gibt die verschiedensten Fälle.
Und weißt du ungefähr, wie vielen Geflüchteten ihr schon helfen konntet bei ca. 3.300 Geflüchteten in Freiburg? Also wie viele von denen nehmen diese Rechtsberatung in Anspruch?
Also ich bin jetzt seit 2016 dabei. Ich habe jetzt keine Zahl vor Augen. Ich kann jetzt nur davon sprechen, was ich als in den Mandantenordnern sehe. Wir haben immer aktuell so 30 Fälle am Laufen. Das kann man dann hochrechnen. Aktuell heißt so pro Semester. Ja, genau. Also ich habe keine genaue Zahl vor. Ja.
Und wenn du jetzt dann Rechtsberatung anbietest für die Geflüchteten, dann hast du doch bestimmt auch gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und hast du besonders schöne Erfahrungen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, also ich habe da einen Fall, da also die Dankbarkeit, die ausgestrahlt wird, die gezeigt wird und natürlich, das kann einem dann niemand nehmen, dieses Gefühl, das ist natürlich ganz schön, aber es gibt auch emotional nicht so schöne Momente natürlich, aber da muss man sich dann einfach auf die Arbeit fokussieren. Ich hatte einen Fall mit einem jungen Mann, der wollte wegziehen, weil es war ein bisschen komplex. Auf jeden Fall konnte er wieder zu seiner Familie ziehen und der war da überglücklich und hat sich dann nochmal sehr emotional bedankt. Das war sehr schön, ja.
Du hast ja gerade angesprochen, dass es auch mal negative Erfahrungen gegeben hat. Kannst du da auch ein Beispiel nennen?
Ja, also was heißt negativ? Negativ bedeutet das dann, also für mich war das eins der schlimmsten Momente, als ein Mädchen davon erzählt hat, wie sie selber als Jesidin aus dem Irak ist hergeflüchtet und hat ihre komplette Familie da verloren. Und sie ist seit 2016 in Freiburg, ist dann über das Kontingent hergekommen, das der Herr Kretschmann 2016, glaube ich, eingeführt hatte. Genau, und jetzt hat sie letztes Jahr mitbekommen, dass ihre zwei Brüder im Flüchtlingslager in Syrien sind, nachdem sie eben verschleppt worden sind von der IS. Und genau, das, die wurden dann eben aufgefangen und die wollte sie dann herbringen. Das war ein sehr, für mich war das ein negativer Moment, für sie war das ein schöner Moment, das zu erfahren, aber es war halt einfach schwer, weil ich keine Möglichkeit gesehen habe, diese Kinder jetzt direkt morgen herbringen zu können. Mhm. Und das war natürlich sehr schwer für sie.
Wie läuft die Kommunikation mit den Geflüchteten ab? Also ich kann mir ja vorstellen, dass das unter anderem schwierig sein kann, weil ich mal davon ausgehe, dass nicht alle der deutschen Sprache mächtig sind. Wie kommuniziert ihr mit denen?
Also viele Geflüchtete, die auf uns aufmerksam werden, werden auf uns aufmerksam durch ihre Sozialarbeiterinnen, die sie betreuen, und kommen dann meistens auch mit denen in die Drop-In-Sitzungen. Und also die sprechen dann nicht für sie, aber die unterhalten sich dann auch auf Englisch und wir unterhalten uns auch auf Englisch. Es, wir haben auch Übersetzerinnen, die vom, ja, also von den verschiedenen Sprachen ins Deutsch übersetzen, dann für uns mithelfen, weil manche Menschen können dann halt kein Französisch oder Englisch. Ja. Ich kann auch kein Französisch fließen, das ist halt so. Genau, also wir haben schon Wege, dass wir dann miteinander kommunizieren können, aber die meisten Menschen, finde ich, sprechen Deutsch, wenn auch gebrochen. Also Geflüchtete, finde ich, in Freiburg vor allem haben neben auch die Möglichkeit war, Deutsch zu lernen. Und bei uns sind auch die meisten Geflüchteten dann eigentlich ja der deutschen Sprache mächtig, wenn auch gebrochen.
Und wie sieht eure Arbeit in der Praxis aus? Also begleitet ihr dann zum Beispiel die Geflüchteten zu Behördengängen?
Davon ist mir jetzt eigentlich kein Fall bekannt, nee.
Okay.
Wenn sich das natürlich anbieten, also wenn das gebraucht wäre, würde, glaube ich, kein Berater Nein sagen.
Ihr dürft ja die Geflüchteten nicht vor Gericht vertreten. Ja. Können die Geflüchteten dann erwarten, kostenlose Vertretung vor Gericht durch ausgebildete Anwälte zu erhalten?
Genau, wir dürfen das nicht. Es gibt den, klar, es gibt immer Anwälte, die so pro bono Fälle aufnehmen natürlich. Da ist mir jetzt kein Anwalt aber bekannt. Es gibt im Amtsgericht oder Landgericht, glaube ich, auch so eine Drop-In-Session von Anwälten, die da auch Rechtsberatung geben. Ich bin mir da jetzt aber ziemlich unsicher, ob die Geflüchtete vor Gericht kostenlos beraten, weil die meisten Geflüchtete haben keinen Zugang zur Prozesskostenhilfe oder so. Deswegen bin ich, also ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Das System ist ja sehr kompliziert, was Asylrecht angeht. Gibt es da auch irgendwelche Missstände, die in diesem System herrschen?
Natürlich gibt es viele, viele Missstände, das, also vor allem auf europäischer Ebene. Das ist ja, es kann ja nicht sein, dass jeder, der in Italien ankommt, dass er da bleiben muss. Das ist, also allein Italien gegenüber ist das nicht fair. Also das ist, also dann geht es natürlich weiter bis zur kommunalen Ebene von, also Europa, dann Bundesebene und dann Landesebene, dann bis, also bis ins kleinste Dorf. Ich finde, überall gibt es Fehler, die, und die müssen wir halt beheben. Ja.
Das Dublin III-Abkommen besagt, dass Schutzsuchende zurückgewiesen werden können und in das Land überführt werden, das sie zuerst betreten hatten. Diese Regelung findet jetzt wieder vermehrt Anwendung. Hattet ihr persönlich Fälle, in denen dann die Dublin-Verordnung angewendet wurde?
Ja, das haben wir ganz oft, Dublin-Fälle. Da kommen Menschen, deren Asylverfahren in Deutschland eingestellt werden oder eben das Asylgesuch wird abgelehnt, weil sie schon einen Asylantrag in Italien gestellt haben oder in Griechenland. Genau, ja.
Und könnt ihr denen dann auch helfen?
Ja, meistens nicht. Nee, das ist dann ganz schwer, ja. Also ich hatte, glaube ich, keinen Fall, in dem das dann positiv ausgegangen ist.
Rund 200.000 Schutzsuchende leben hier, obwohl entschieden wurde, dass sie nicht schutzbedürftig sind und damit ausreisepflichtig sind. Davon leben mehr als 20.000 in Baden-Württemberg. Wie wird mit diesen Menschen verfahren?
Ich hatte einen Fall in der Beratung, da kam ein junger Mann und er hat mir genau, also genau das war es bei ihm eingetreten, dass, sein Asylgesuch wird abgelehnt. Man konnte nicht mehr, da konnte man rechtlich nichts mehr tun und er hat sich dann halt, ja, den Behörden entzogen. In der Asylunterkunft, in der er war, wurde dann auch mehrmals nach ihm gefragt. Ja, und er hat sich dann halt vor den Behörden versteckt. Was, ja, das ist dann halt so, wie es in den Medien auch erzählt wird.
Ja. Pro Asyl, also auch eine Institution, die sich für Geflüchtete einsetzt, bezeichnet das, jetzt wird es ein bisschen konkret, das Asylbewerberleistungsgesetz, also jenes Gesetz, welches Sozialleistungen für Asylsuchende regelt, als verfassungswidrig. Und dieses Gesetz litt immer wieder an Kürzungen in Bezug auf die Sozialleistungen an Asylsuchende. Und dazu hat auch das Bundesverfassungsgericht damals im Jahr 2012 gesagt, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren und hat damals eine Änderung des Gesetzes bewirkt. Setzt sich euer Verein auch in solchen Angelegenheiten ein? Also wollt ihr auch aktiv Politik ändern, dadurch, dass ihr Gesetze irgendwie ändern könnt?
Nee, das wäre natürlich schön, aber nee, das sprengt den Rahmen. Nee, leider nicht. Also unser Dachverband ist schon politisch aktiver, würde ich sagen. Und es gibt natürlich viele andere Refugee Law Clinics in Deutschland, die politisch aktiver sind. Leipzig und Jena zum Beispiel. Ich will jetzt Falsches sagen, aber genau, das Logo von der Refugee Law Clinic Leipzig ist ganz schön. genau, kann man sich mal anschauen. Aber nee, wir helfen können da leider nicht als Studierende so mitwirken.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du ganz gerne von wegen Lisbeth hörst. Da werden wir jetzt auch reinhören, und zwar in das Lied Der Untergang des Abendlandes. Ihr hört den Freisprecher auf PH 88,4, heute mit Berivan Ceber und mir, Peter. Wir sprechen über ihre Arbeit bei der Refugee Law Clinic Freiburg. Die Refugee Law Clinic ist einer von vielen Vereinen in Deutschland, die kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete anbieten. Und Beri, du hast es ja schon erwähnt, ihr habt einen Dachverband und ihr habt andere Refugee Law Clinics. Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen über 30 Refugee Law Clinics in Deutschland?
Also wir haben jedes Jahr gibt es Treffen. Jetzt im September steht wieder eins an. Da treffen sich die verschiedensten, beziehungsweise eigentlich alle Refugee Law Clinics, die dem Dachverband angehören. Genau, und dann wird kommuniziert auf den Kongressen. Wir sind gerade dabei, eine Online-Speicherplattform zu erstellen, beziehungsweise das macht der Dachverband für die verschiedenen Clinics. Und ja, aber so viel zusammenarbeiten ist eigentlich nicht als normaler Berater. Da muss man schon dann eher im Dachverband tätig sein oder zum Vorstand angehören, dass man eben in Kontakt treten kann oder ja, dass das eben passiert, weil sonst, das geht halt unter einer täglichen Arbeit da.
In eurer Satzung, also wir kommen jetzt zur Struktur des Vereins, in eurer Satzung steht, dass ihr verschiedene Ressorts habt. Welche sind das?
Ja, wir haben zum einen den, also Mitglieder und Finanzen, dann gibt es PR und Öffentlichkeitsarbeit, dann haben wir natürlich noch die Ausbildung, die eigentlich das Herzstück neben der Beratung ist, weil klar, die Beratung und die Ausbildung, das gehört ja, hängt zusammen. Genau, also die Ausbildung und die Beratung noch. Und jetzt gibt es noch die Fortbildungen, das Ressort ist neu dazugekommen, genau.
Und wie ist die Struktur des Vereins? Also welche Organe gibt es neben den Ressorts?
Genau, also wir haben noch die Vorsitzenden des Vereins. Das waren in den letzten Jahren immer eine Frau und ein Mann oder ja, zwei Kommilitonen, die sich den Vorstand geteilt haben. Genau.
In eurer Satzung, die ich, wie gesagt, gelesen habe, steht ebenfalls, dass ihr Mitgliedsbeiträge erhebt. Mhm. Finanziert ihr euch dadurch oder erhaltet ihr Geld von anderen Stellen?
Also wir finanzieren uns durch die Mitgliederbeiträge, durch Geld, das wir von der Universität bekommen und natürlich auch, ja, genau, davon eigentlich hauptsächlich.
Und Soli-Partys.
Genau, Soli-Partys, aber die sind eigentlich auch nicht eigennützig, sondern genau, da haben wir ja den ganzen, ich glaube, die ganze Summe haben wir gespendet. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, genau, Uni für alle war das, ja.
Aber wofür braucht ihr überhaupt finanzielle Unterstützung? Also wofür müsst ihr Geld ausgeben, wenn doch sowieso alles ehrenamtlich abläuft?
Wir haben zum Beispiel Kosten für die Anwälte, die wir bezahlen. Dann haben wir Kosten für, also die Supervision, da kostet, natürlich ist es ehrenamtlich, aber die, das muss man ja auch finanzieren, dass die Anwälte kommen. Dann gibt es die Ausbildung, die zwar auch von der Uni finanziert wird, aber also von der Uni Freiburg für Jurastudierende.
Ehrenamtliches Engagement neben dem Studium ist meistens auch in anderen Bereichen nützlich. Ich zum Beispiel habe beim Radio angefangen, um Fähigkeiten zu bekommen, die mir auch als künftiger Lehrer hilfreich sein werden, also freies Sprechen und selbstbewusstes Auftreten. Welche Vorteile ergeben sich aus deinem Engagement?
Ja, also auf jeden Fall natürlich, dass man Menschen kennenlernt, dass man weiß und lernt, wie man mit Menschen arbeitet. Auch, also klar arbeiten wir nicht als Anwalt und wir arbeiten auch nicht als, aber trotzdem sitzen wir in der Beratungszeit sitzen wir in der Position Mandant-Anwalt. Wir hören zu, wir versuchen, das Problem rauszuhören, wir gucken, wie wir helfen können und wir müssen auch lernen, das zu trennen, dass man dann halt auch in die nächste Vorlesung geht und dann abschaltet. Das lernt man auch während der Ausbildung und Beratung, dass man manche Sachen halt, auch wenn es einen emotional mitnimmt, dass man da das jetzt auch beiseite schieben muss oder dass es eben Priorität hat und dass man die Zeit dafür aufwenden muss. Genau. Und natürlich erfüllt es einen, wenn dann, das ist natürlich auch neben dem Studium, im Jurastudium, das einen auch mal runterziehen kann, ist das was Tolles, wenn man positives Feedback zurückbekommt von Ratsuchenden, von Kommilitonen, die sich gemeinsam mit einem in dem Verein engagieren. Das ist was ganz Schönes, sich nicht nur aufs Studium zu fokussieren. Genau.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich mache das Radio auch sehr gerne. Wie viel Zeit nimmt eigentlich dein Engagement in Anspruch so in der Woche?
Es kommt natürlich drauf an. Das letzte Semester war eher ruhiger bei mir. Da habe ich mich doch eher aufs Studium konzentrieren müssen. Und die Semester davor war das eher so, dass ja pro Woche, ich würde es eher im Monat sagen, so im Monat sind es 5 bis 6 Stunden. Ja. Und es kann aber auch mal 10 sein. Es kommt halt drauf an. Genau. Ja.
Und hast du auch vor dich, du hast jetzt wahrscheinlich umfassende Kenntnisse im Asylrecht, hast du da vor, dich darauf zu spezialisieren später?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo es mich mal hinzieht. Ich kann mir vorstellen, dass ich es eher nicht machen würde.
Würdest du die Refugee Law Clinic deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem Studierenden in den Anfangssemestern würde ich es empfehlen, vor allem genau, wenn man Jura studiert, ist es super, das anzuwenden, was man beigebracht bekommen hat. Vor allem Verwaltungsrecht ist so ein Fach, das mag niemand. Und da kann man richtig schön mal gucken, okay, das ist doch nicht so blöd. Aber auch Studierenden, die kein Jura studieren, würde ich das ans Herz legen, vorbeizuschauen und mitzuhelfen. Öffentlichkeitsarbeit, PR, da gibt es immer was zu tun und ja.
Also genau. Vielfältige Möglichkeiten, sich bei euch zu engagieren.
Genau, ja.
Und wenn wir jetzt tatsächlich Hörer haben, die an eurer Arbeit interessiert sind, wo und wann kann man euch antreffen?
Also, um bei der Arbeit mitzumachen, wir haben dienstags, jeden ersten Dienstag im Monat, haben wir unsere Mitgliederversammlung um 20 Uhr, ST, fängt es an, meistens mit noch einem kleinen Input. Je nachdem, was gerade so ansteht. Genau, und da kann jeder vorbeischauen, der Mitglied werden möchte und auch sich vielleicht dagegen entscheidet. Wir sind alle ganz offen und freuen uns über jeden. Genau, und wenn jemand mal nicht Zeit hat, man kann uns auch schreiben unter info@rlc-freiburg.org. Genau, und das, ja.
Und die letzte Frage, sagen wir, man möchte jetzt anderweitig Menschen mit Fluchthintergrund unterstützen. Du hast ja jetzt viel Erfahrung mit Geflüchteten gemacht. Was kann man deiner Meinung nach konkret machen, ohne sich bei einem Verein zu engagieren?
Einfach Menschen als Mensch wahrnehmen, genau. Also ich finde, entweder begegnet man einem Menschen und mag ihn, weil er ein Mensch ist und verbringt die Zeit mit ihm, oder man geht in einen Verein und hilft damit. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall Menschen ansprechen und sagen, hey, du siehst aus als, und dann sagen, ich würde dir gern helfen. Nein, alles sind Menschen. Das mag niemand, das würde ich auch nicht wollen, wenn ich im Ausland bin, dass man mich anspricht und sagt, hey, du siehst aus, als wärst du nicht von hier, soll ich dir helfen? Wenn ich Hilfe brauche, dann helfe ich, suche ich Hilfe, so rum. Genau, also ich finde, grundsätzlich ist es, glaube ich, besser, erstmal zu einem Verein zu gehen und dann kann man da gucken, wo man den Kontakt zu Geflüchteten findet und den Kontakt kann man dann natürlich noch aus dem Verein raus pflegen und dann ist man schon nicht mehr im Verein und kann dann genau privat gucken und hat dann das Netzwerk, genau. Aber ich würde nicht auf der Straße jemanden ansprechen und nicht, ja, irgendwie in die Richtung gehen, ich weiß nicht.
Das war der Freisprecher. Vielen Dank an Beri für deinen Besuch hier im Studio der PH. Wie gesagt, wenn ihr die RLC unterstützen möchtet, dann könnt ihr jeden ersten Dienstag im Monat zu denen kommen. Und wo war das nochmal?
Meistens im KG4 an der Uni, im 5. Stock, im Arbeitsraum 2 ist das genau. Aber wir veröffentlichen das auch immer auf der Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Einfach vorbeischauen, liken, followen. Wir freuen uns.
Ich habe mich gefreut, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Besuch, Beri. Und ihr hört jetzt Metal Heart von CP.